immer das Licht richtig an, verdammte Kiste.
Aber das sah ganz gemütlich aus, wie du da gelegen hast.
Warte, hör auf. So, Licht an.
Ah, es werde Licht.
Guck mal, ich kann dir sagen, so lag ich hier eben. Ich habe mich mit meiner Frau unterhalten. Lag dann so praktisch, ah, herrlich, lag ich so gemütlich da.
Das ist sehr gemütlich. Ich habe auch 2 Tage relativ viel geschlafen. Ich habe mich gewundert. Wir sind nämlich in Wiesbaden auf der Börse.
Ja.
Auf einer Künstlerbörse gewesen.
Ja.
Und das war sehr schön. Ich hoffe, wir haben viele neue. Ach, guck mal, wie schön. Hallo.
Das ist die kleine neue Miepsi. Wir mögen ja keine kleinen Hunde. Ne? So kleine Fußhupen mögen wir nicht. Aber die ist einfach zu uns gekommen und sie ist sehr quirlig. Sie lässt sich auch nicht erziehen, sie lässt sich nicht festhalten, sie will ihr eigenes Ding durchziehen.
Ja, und hat
riesige Ohren. Aber sie ist insgesamt ein guter Mensch.
Und hat, sehr schön. Und hat riesige Ohren.
Ja. Wir machen ein Experiment. Wir legen den Ball mal hier hin. Warte mal, gucken, was passiert. So, jetzt.
Und weg ist er. Ja, sorry, Ira. Wir sind in Wiesbaden auf einer Börse gewesen, auf der Fun Fair, die Veranstaltung vom Talhaus Theater in Wiesbaden. Und das war sehr schön. Ich hatte den allerletzten Auftritt von, 20, 25 Kurzauftritten und mir hatte man den letzten Slot gegeben.
Ja.
Der Veranstalter, also der Chef vom Talhaus Theater, der hat gesagt, wir brauchen dann schon grün den Abschluss. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich dann die Krönung bin, aber es war ein sehr schöner Auftritt. Die Leute waren totenstarre. Veranstalter können ja tatsächlich auch wirklich, obwohl sie es besser wissen müssten, dass so ein Künstler ja auch ein bisschen Antrieb braucht. Aber nein, es war eine ziemlich tote Meute, aber ich habe sie dann doch mit meiner unverwechselbaren Art aufgepeppt. Und wir hatten sehr viel Spaß. Und ich hoffe, wir haben die vielen Gespräche, die wir geführt haben, führen dann eben auch zu weiteren Engagements, obwohl unsere Kalender voll sind. Wir haben festgestellt, dass es furchtbar viele Veranstalter da gab, wo wir schon mit arbeiten. Es war ein großes Meet and Greet mit den ganzen Kollegen. Da waren sehr viele Kollegen da. Und ein Kollege sagte mir, ich habe dann gesagt, naja, manchmal werde ich schon unsicher, wenn man sich das so anguckt, weil ich das einfach alles nicht so mitgehe, so zu 100%, was da so alles passiert. Und dann hat er zu mir gesagt, bleib bitte, wie du bist, lass dich nicht verunsichern. Deine Aufgabe ist es, die Leute zu verunsichern. Und das gelingt dir sehr gut. Mach weiter so. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das klingt toll und das ist auch genau richtig, sehe ich genauso.
Habe ich mich sehr darüber gefreut, ja.
Also du musst ja nur, deine Aufgabe ist es ja zwischendurch Fragezeichen in die Selbstverständlichkeit zu pflanzen.
Genau, ja, und das sehe ich auch so. Was für mich unbedingt gilt, ist, dass ich auch gerne mal auch mal einen Fehler machen darf. Es muss nicht alles, das ist ja das Schöne am Comedian und am Entertainer oder so, dass man eben auch mal falsch liegen kann. Ja. Durchhalten, aber... Gut, also insofern war das sehr, sehr schön. Heute Abend gucken wir uns das Programm von Nikita an. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Nee.
Der ist stolzer Inhaber des Kleinkunstpreises und das ist auch ein toller Typ. Der ist Schauspieler, glaube ich, gewesen und der macht so, der kommt aus Russland und spricht mit russischem Dialekt. Sehr schöne Lebensweisheiten, die dann immer so ein bisschen russisch angehaucht sind. Das ist sehr schön.
Was es unterhaltsam macht.
Ja, das ist immer der macht wirklich sehr viel Spaß und das ist ein ungeheuer sexy Typ. Also der ist ein wunderschöner Mann mit einer hocherotischen Stimme und der hat tollen Wortwitz und so. Und wir freuen uns darauf, da gehen wir heute hin. Und morgen Abend spielen wir selber im Talhaus Theater, das ist auch gut verkauft. Also was will man eigentlich mehr?
Ja, das ist toll. Da sind wir wieder in einer guten Nachrichtensendung sozusagen, weil das Tolle ist ja das siehst du ja jetzt auch selber, Beständigkeit zahlt sich aus. Auf dem Wegesrand tauchen immer Irritationen auf und da darf ich kurz eine Sache berichten, die du auch kennst, aber ich will einfach nochmal darüber reden. Es gibt ja manchmal so Erlebnisse, wo man sich wirklich fragt, wo man sich fragt, wie kommen Sachen zustande, was Menschen sich so zurechtmalen, was dann abseits jeder Realität ist. Also ich sage mal ein Beispiel, Man hat einen schönen Auftrittsort, man tritt da auf, man rangelt sich so hin und her und vieles klappt auch nicht, wie es dann immer so ist beim ersten Mal, wenn man sowas plant, und beim zweiten Mal klappt es dann wieder nicht und dann ist hier ein Problem und da ein Problem, aber am Ende sind es doch immer Veranstaltungen, die allen Beteiligten was gebracht haben und Spaß gemacht haben, und plötzlich aus dem Nichts raus sagt dann jemand, ja, nö, mir gefällt das nicht mehr. Und dann fragt man sich, wie kommst du denn darauf? Und dann stellt sich raus, dass ein Mensch irgendwo auf einem verfickten, oh, Entschuldigung, auf einem verfickten Google-Portal irgendeine Bewertung geschrieben hat, wo er geschrieben hat, na, hat mir aber nicht so gut gefallen. Und weil das einer schreibt. Und dann schreibt der eine von den beiden Partnern, die diese Veranstaltung gemacht haben und organisiert haben, schreibt dann drunter, habe ich nichts mit zu tun, ist der andere schuld. Das finde ich, das hat mich, also ich habe erst gedacht, naja, Quatschkram und so. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, komm, ist auch egal. Das ist einfach so schlechte Laune, hin und her, Probleme, kann alles irgendwie sein. Aber je länger das jetzt her ist eigentlich, desto mehr frustriert mich das auch und macht mich irgendwie wütend, weil das so ungerecht ist. Weil es ist ja gar nichts, also was ist denn los? Los ist, dass einer abgeliefert hat, nämlich du in diesem Fall, dass alles schick war, dass die Leute glücklich waren eigentlich, dass da einer dabei war, der gesagt hat, ich habe nicht so bequem gesessen und es war zu heiß. Und es stimmt, man hat nicht bequem gesessen und es stimmt, es war zu heiß. Und das Programm dauerte 3 Stunden, jawohl, und nicht 1,5 Stunden wie sonst irgendwas. Und wenn dann jemand das schreibt, dass die Location nicht optimal ist und dass die Sessel nicht, die Stühle nicht optimal sind, dann hat er recht. Aber da kann ja der Vortragende nichts dafür, der besorgt ja nicht die Stühle. Und wenn man das dann so, wenn dann diese Mechanik ist, dass weil einer irgendwas sagt auf Google-Bewertung, dass dann eine ganze Beziehung, eine ganze kaufmännische und inhaltliche Chance, ein ganzes Image plötzlich implodiert wegen nichts, wegen einem Vogel, der irgendwas sagt, weil ihm irgendwas nicht so gut gefallen hat, das hat mich wirklich im Nachhinein betroffen gemacht.
Also es gibt ja zwei Seiten, wie man das sehen kann. Wir haben uns überlegt, wir machen da eine Comedy-Show aus dem Nichts. Ich habe 2 Kollegen engagiert, meine Pianisten. Und sowohl die Kollegen, die da mit aufgetreten sind, Ludger K. und Nikolai Binner zur Premiere, waren beide total begeistert von der Location. Das hat mich gefreut, obwohl es ja nicht einfach war. Also die Kasematte ist halt eben ein kleiner Raum und gut, die Informationen vom Veranstalter waren halt schlichtweg falsch. Der hat gesagt, da kriegen wir 200 Leute rein. Und bei 100 Leuten war halt Schluss. Zur Premiere waren 140 Leute da. Aufgrund deiner tollen Art bei der Begrüßung dieser Leute haben wir überhaupt keinen Ärger bekommen. Es war nichts Böses. Meine Pianisten könnten sich beschweren über viel zu wenig Licht auf der Bühne, was nicht da war. Kein Platz für sie zum Sitzen. Haben die aber nicht gemacht, weil wir einfach alle daran geglaubt haben, dieses Ding nach vorne zu bringen. Ich hatte den Leuten Essen versprochen. Das Essen kam dann nicht. Das haben wir dann für die nächsten Shows selber organisiert. Auch darüber haben wir nicht gemeckert. Dann hieß es ja, wir ziehen in einen anderen Raum, der wird renoviert. Das haben wir vorbesprochen, wie viele Stühle da reingehen, wo die Bühne sein soll, wer die Technik machen soll. Es war alles unsererseits organisiert. Das wurde alles missachtet. Aber auch das habe ich dem lieben Marco nicht übel genommen. Ich habe dann gesagt, na ja, der tickt halt eben so. Dann übernehmen wir das. Wir haben das alles gemacht. Meine Yvonne hat immer schon gesagt, wenn wir da hinfahren, oh, was ist heute wohl wieder? Und das Publikum hat es auch alles mitgemacht. Und ja, als wir jetzt zur Besprechung, wir sind jetzt zu einer Nachbesprechung ja dahin gefahren, wir wussten, da ist schon wieder was im Argen, der meutert schon wieder rum. Da war übrigens bei dem Gespräch, war dann die Klimaanlage geliefert, die zur letzten Show schon installiert sein sollte. Die war aber gar nicht installiert, deshalb war es da halt eben warm. Aber trotzdem war es ein toller Abend und ich glaube auch, dass Leute sich da beschwert haben und bei Google da geschrieben haben, naja, es war halt zu eng in der Location. Das hatte eben damit zu tun, dass der Veranstalter wieder nicht abgeliefert hat, nämlich den Saal nicht so gestellt hat, wie wir das wollten, die Klimaanlage nicht da drin war. Und ja, ganz abgesehen davon haben sie den Glühwein, den wir geliefert haben, gekocht. Jede dumme Hausfrau weiß, Glühwein darf niemals kochen. Der muss heiß gemacht werden, darf aber nicht kochen. So, wir haben den Glühwein mitgebracht, wir haben den Glühweinkocher mitgebracht. Wir haben unsere Negerkussbrötchen mitgebracht, wir haben 2 Würste mitgebracht. Also wir haben tatsächlich immer abgeliefert. Und nun könnte man ja sagen, das ist auch tatsächlich so, dass auf der einen Seite denke ich, na ja, das ist ein schlechter Verlierer, der kann halt eben nicht mit Menschen umgehen. Deshalb bezeichnet er mich jetzt als Wurst, als Zechbreller, als ich weiß nicht, was noch alles.
Aber weißt du was? Nee, aber das ist genau das Ding. Das, was du sagst, ist ja eigentlich irgendwie jetzt aus deiner Perspektive richtig. Aber ich habe ja auch probiert, mit ihm zu sprechen. Er hat ja mich sofort, wie man das heute so macht, in eine, weil ich mit dir befreundet bin, bin ich sofort in eine Art Haft, Gemeinschaftshaftsituation gekommen, ja. Ich auch ausgegrenzt. Wir hatten noch so das eine oder andere Projekt, hatten wir noch, wo wir darüber sprechen wollten und wo wir gerne was gemacht hätten. Das ist jetzt sofort gestorben. Also deswegen, weil mit dir irgendein Thema hat. Alleine das geht schon gar nicht. Aber was ich eigentlich meine, ist, unabhängig davon, ich glaube, dass er auch seine Perspektive hat und sich irgendwas vorstellt und am Ende hat er dann irgendwie die Getränke, die er dir auf der Bühne gegeben hat, sollen plötzlich bezahlt werden und es kostet plötzlich so viel Geld, als hättest du wärst du ein Puff gewesen und hättest eine Flasche Champagner gekauft, also mit drei Frauen noch dazu, was nicht war, aber egal, auch selbst das ist im Verhältnis zu dem, was wir da aufgebaut haben und da nehme ich ihn jetzt genau mit rein, ne? Er hat ja auch sich bemüht und hat gemacht, er hat den Laden gerade umgebaut, hat während der Umbauphase sozusagen, haben wir da trotzdem performen können. Also alles okay. Wir haben zusammen was aufgebaut. Das hat den meisten Leuten, 95%, hat das echt das Spaß gemacht. Das war toll. So, und weil dann irgendwie einer irgendwas schreibt, zerbricht die Beziehung. Und zwar nicht, weil einer was schreibt, sondern weil einer was schreibt und er meint, er müsste, um nicht schlecht dazustehen, dir die Schuld in die Schuhe schieben für das ganze Debakel, öffentlich auch noch, das muss man auch mal sagen. Und dann auch noch öffentlich davon zu sagen, ja, du bist eine Wurst und ein Zechpreller und so weiter, das kommt jetzt alles noch oben drauf. Aber warum sind Menschen heute so schnell bereit, andere über die Klinge springen zu lassen, weil ein Vollpfosten auf Google was sagt? Weißt du, wenn ich auf Google heute lese, sag mal, der Kay Ray gestern, der hat gesagt, der Boris Brandt, der ist eine fette alte Wurst. Dann kann ich ja nicht alles, was wir zusammen haben, wegschmeißen, weil einer auf Google was gesagt hat. Erstens mal, ich würde nicht mal mich trauen, dich danach zu fragen, ehrlich gesagt. Weil du hast keinen Grund über mich, außer du hast einen Grund und hast einen total tollen Witz gemacht, dann ist es okay. Aber du hast ja keinen, es ist doch Quatsch. Wir haben doch gemeinsam was am Laufen, wir haben was aufgebaut, wir tauschen uns hier aus. Das hat doch einen Wert. Da kann doch nicht jemand daherkommen. Irgendjemand sagt irgendwas und daraufhin lasse ich dich über die Klinge springen. Denn jetzt jemand kommt und sagt, der Kay Ray hat gesagt, eben gerade im Podcast Negerkursbrötchen, da musst du den doch jetzt aussortieren und so. Das würde ich doch, wie kann man menschlich so drauf sein? Das verstehe ich nicht. Ich bin dafür diese Zeit nicht mehr geschaffen, glaube ich.
Nein, ich auch nicht, aber ich sehe es halt positiv. Also es gibt einen einzigen Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben keinen Vertrag gemacht. Und das etabliert sich bei mir, das zieht sich bei mir durch meine ganzen 30 Geschäftsjahre. Immer wenn ich irgendwie Ärger hatte oder so, ich hatte dann keinen Vertrag. Und das werden wir in Zukunft ändern. Außerdem bin ich total, auch immer total lieb und nett. Hätte ich auf meine Managerin, meine liebe Yvonne, gehört, die hat vorher schon gesagt, ich gehe zu dem Vogel nicht mehr, der hält sich an keine Absprachen, es funktioniert nichts. Und das hat sich ja dann auch durchgezogen, bis es dann eben zum Knall geführt hat, genau. Und das, weil ich ihm einfach ganz nett und höflich gesagt habe, was er gemacht hat und was ich gemacht habe. Er nämlich nichts, außer leere Versprechungen. Das ist tatsächlich so. Also das hätte mir schon ein Warnzeichen sein müssen, dass als wir das erste Mal da gespielt haben und ich mit meinem verbundenen Bauch 80 Stühle da reingeschleppt habe, weil er nicht mehr in der Lage war, wir waren verabredet um 14 Uhr, meinetwegen zwecks Aufbau, habe ich mit meinem Verband, in meinem verbundenen Bauch mit dieser riesigen Wunde 80 Stühle da reingeschleppt, weil er nicht mal in der Lage war, diesen Saal vernünftig zu übergeben. Und ich habe ja dann noch Massengeschmack, habe ich das ja auch weitergemacht, Massengeschmack wollte ja in der Kasematte da auch eine Veranstaltung machen. Da ist er ja ausgeflippt und hysterisch geworden, hat gesagt, Stühle waren überhaupt nicht vereinbart. Da musste Massengeschmack selber noch Bänke besorgen. Also der ist jetzt auch keine Übernahme. Der hat sich alle ganz sauber. Und für mich die positive Nachricht, denn ich bin ja immer Pessimist. Das weißt du, dass ich ein Pessimist bin.
Ja.
Aber die positive Nachricht ist, wir haben den Laden vollgekriegt. Es waren mehr Leute da, als reingingen. Und insofern machen wir das jetzt hübsch an einer anderen Stelle weiter. Jetzt haben wir noch, das verraten wir jetzt auch gerne mal, wir haben noch eine Veranstaltung, die so gut wie ausverkauft ist, die in der Kasematte hätte stattfinden sollen. Das tut sie aber nicht. Und wir versuchen eine andere Location zu finden und da muss man mal gucken, da sind wir dran. Und wenn nicht, sagen wir die ab und fangen wieder von vorne an. Das ist aber gar kein Problem. Nur dieses Mal haben wir eben unsere Erfahrung gesammelt.
Aber weißt du was, auch das mit dem Vertrag zum Beispiel, ne? Ich finde das total traurig deswegen, weil Ja, also es ist ja nicht so, bei allem, was schiefgegangen ist, ne? Aber trotzdem haben wir ja zusammen, egal, auch wenn jemand nicht so viel geleistet hat, wie er wollte, oder wenn jemand das alles anders sieht, oder wenn man sich zankt oder so, das ist total egal. Wir haben zusammen, also mal so, wir haben im Prinzip ein Dreiviertelhaus gebaut.
Ja.
Jetzt reißen wir das dreiviertel fertige Haus, reißen wir ein, weil auf Google jemand was gesagt hat, wie elendig, shitstormgläubig und ängstlich sind wir eigentlich geworden als Gesellschaft, dass man
Ja,
Angst hat vor einem Shitstorm, vor einem jemand, der sagt, oh, die Location hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich so dreist, dass ich dann noch sage, schuld bin nicht ich, dem die Location gehört und der sie einrichtet, sondern der vortragende Künstler. Aber das ist so traurig, weil es doch schöner gewesen wäre, wenn wir einfach weiter, man kann sich doch zanken und dann weitermachen
genau, man
und
hätte
es
anders
besser machen.
arbeiten sollen. Und ich manchmal denke ich ja auch, vielleicht hätte er das auch gewollt. Aber denn wir waren ja da und das hat er mir zum Vorwurf gemacht am letzten, als bevor ich dann da gegangen bin. Oder er hat mir das geschrieben in irgendeiner dieser beleidigenden Mails. Da hat er gesagt, er hätte ja sowieso noch sprechen wollen, wie man das jetzt optimiert. Aber ich war diese Besprechung dann auch leid, weil wir haben uns ja vorher besprochen, was wir machen wollen. Und es hat einfach überhaupt gar nichts funktioniert von dem, was wir besprochen haben. Haben nur die Sachen funktioniert, die wir gemacht haben. Alles andere hat seinerseits nicht funktioniert. Die Techniker waren nicht da, er hat uns gesagt, und darum, also diese Google-Bewertung, ich meine natürlich, für die Leute ist das total wichtig, wie sie in der Öffentlichkeit dastehen. Deshalb können wir die Kasematte jetzt auch mal liegen lassen und wir suchen dann eine neue Location. Aber für die Menschen ist es anscheinend total wichtig, in welchem Licht sie stehen. Und deshalb ärgern sie sich vielleicht auch, dass mir das wurscht ist. Im Allgemeinen ist mir das ja tatsächlich wirklich wurscht, was die Leute über mich denken. Die können von mir auch sagen, ich wäre ein Nazi oder sonst irgendwas. Denn weil den Menschen das so wichtig ist, wie sie dastehen, latschen sie ja jetzt auch alle mit. Hast du denn heute schon irgendwas gegen rechts unternommen? Da muss man ja auch mittlerweile
Ja,
dreimal
habe ich gemacht. Ja,
sagen.
mein Freund, das habe ich gemacht. Und zwar, ich war unten am Hauptbahnhof, Ferdinandstraße, und bin links abgebogen.
Ja, genau. Das ist sehr gut,
Sehr
weil
schön.
ich wollte nämlich heute eigentlich mal, ich hatte diese Nachricht gesucht, ich habe heute in den Nachrichten gehört und zugegeben, das waren die Nachrichten auf Kontrafunk, aber ich fand es total interessant, dass der Verfassungsschutz sich wohl eigentlich, und die Nachricht ist verschwunden jetzt wieder, weil die schon wieder aktualisiert sind, da schon wieder tausend andere Sachen passiert, aber heute Morgen in den Nachrichten war, dass der Verfassungsschutz den Begriff Remigration eben nicht als verfassungsfeindlich einsortiert. Und auch diese Versammlung nicht als verfassungsfeindlich einsortiert. Also diese ganze Tröterei, die wir da von der Wir sind mehr Front jetzt wieder haben. Ich pflege ja immer zu sagen, wir sind mehr. Das waren wir 1933. Da waren auch Leute mehr. Das wären die da mal weniger gewesen. Also diese ganzen Demonstrationen, die da jetzt stattfinden, mag ja einem guten Sinne dienen. Natürlich möchten wir keine Rechtsradikalen in diesem Land haben. Aber auf die Straße zu gehen, gegen Hass zu demonstrieren, mit einem Pappschild, auf dem draufsteht, tötet die AfD, hat sämtliche Haltung. Also es ist alles wieder verloren. Also das war heute Morgen die Nachricht, dass diese Begriffe und dieses Treffen, dieses Narrativ halten ja nur die Feinde der AfD hoch. Oder die Freunde der Grünen. Und du hast ja so eine Petition auch ins Spiel gebracht heute.
Ja.
Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hatte davon gehört, es gibt eine Petition, was ich natürlich als Kabarettist dann mal mit meiner Kabarettistenseele wieder ganz süß finde. Eine Petition, wir verbieten die Grünen. Dass wir das natürlich genauso schwierig sein wird, wie die AfD zu verbieten, obwohl ja die AfD zumindest beobachtet wird. Sei mal dahingestellt. Aber im Leben würde ich, das muss ich dir sagen, was für mich als Bürger da wichtig ist, wo die Leute heute auf die Bewertungen achten, wie man bewertet wird als Kneipe, als Mensch, als Entertainer. Man wird heute bewertet und das kann Todesurteile sein. Deshalb werde ich im Leben nicht eine Petition unterschreiben, so, obwohl ich es so lustig finde, gegen Grün, weil da steht nämlich mein Name da drauf. Und dann ist das nachher eine False Flag oder dann haben sie eine Sammlung derer, die gegen die Grünen sind. Und dann können sie damit auch wieder auf die Straße gehen. Nee, tut
Ja.
mir leid, meine ich nicht.
Also, ich sage dir mal also, das war so zu dem Thema, ne? Also, erstens, ich habe am Tag, ich glaube, ich war der Einzige und bei Weitem wahrscheinlich ich war bei der Erste und wahrscheinlich bei Weitem der Einzige, der am Tag der Demonstration einen längeren Text geschrieben hat dazu. Und zwar, weil es mir auch wirklich auf dem Herzen liegt. Ich habe gesagt, da waren die Leute, die jetzt auf der Straße sind, zum großen Teil noch nicht mal geboren. Da habe ich schon gegen Rechtsextremismus
Genau.
protestiert. Ich habe, und das mache ich, würde ich heute noch jederzeit wieder machen. Ich bin aufgewachsen, ich bin fünfmal durch die Schule, wie das zur Nazi-Zeit kommen sollte und so weiter. Ich habe das Wort gesagt, aber es gilt nicht. Zur Nazi-Zeit, wie das dazu gekommen ist. Ich habe mit meinen Großeltern darüber gesprochen. Ich habe echt über diesen Teil viel gelernt. Und mein Leben lang habe ich gar keine, weder im Entferntesten noch irgendwo undemokratische, radikale, ausgrenzende Züge oder Aktionen gehabt. Nie. Kein einziges Mal. Ich habe immer, für mich gilt, und das habe ich in der Schule so gelernt und das habe ich seitdem immer so gemacht, für mich gilt, erstens, jeder Mensch ist erstmal gut, bis ich sehe, dass er scheiße ist und dann ist er scheiße. Und ich muss mich auch nicht schämen, das zu sagen, wenn jemand scheiße sich benimmt zu mir. Und wenn es meine Meinung ist, kann sein, dass er gut ist, aber wenn er sich mir gegenüber scheiße benimmt, ist er scheiße. Fertig, aus, das war's. Das ist das eine. Das zweite an der Geschichte ist, und das ist mindestens genauso wichtig, ich habe immer mit jedem eine andere Meinung auch diskutiert und mit manchen Leuten habe ich es irgendwann aufgegeben und ich mache das ja heute noch. Meine Frau sagt immer, warum musst du denn jetzt deine Meinung sagen? So bin ich aufgewachsen. Das habe ich da beschrieben. Dann habe ich gesagt, ich finde es total super, dass man auf die Straße geht für seine Meinung. Ich finde es toll, dass so viele Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und für etwas eintreten. Ich finde es überaus bedauerlich, dass fast keiner auf die Straße gegangen ist, als es darum ging, dass uns demokratische Grundrechte geraubt wurden wegen einer Krankheit, die keiner kennt und wo keiner irgendwelche Fakten hatte. Da bin ich auch auf die Straße gegangen und da war man, wenn man in dieser Gruppe war, der Menschen, die für Demokratie und für freie Entscheidungen über seinen Körper eingetreten ist und man kritisch war. Und das hat nichts damit zu tun. Ich musste ja sowieso geimpft werden, weil ich ja an Bord musste und so bei AIDA. Aber da habe ich mich auch für eingesetzt. Und wer war da? Keiner war da. Da waren wir in Hamburg 1000 Leute. Und jetzt waren es so, dass es in Wirklichkeit 42.000 waren, aber alle davon reden. Und das zeigt auch wieder, wie irrsinnig die Zeit ist, dass es 260.000, 350.000, 5 Millionen haben wir in Hamburg diskutiert, haben in Hamburg demonstriert. So, das ist das eine. Dann habe ich gesagt, das Schlimmste an der Geschichte finde ich aber, dass so viele Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen für ihre Rechte, gar nicht gemerkt haben, dass sie auf die Straße gegangen sind im Auftrag und unter dem Druck sozusagen der Leute, die ihnen das Leben verschlechtert haben, die nämlich eins machen, die einzige Opposition, die es gibt, und ich bin nicht für die AfD, ich habe mit der AfD gar nichts, überhaupt nichts zu tun, aber sie ist die einzige sichtbare Opposition. Und da sind doch die Menschen, die unser Leben ins Elend gemacht haben. Und da fange ich mal bei Frau Merkel an. Und das ist die Merkel-Regierung gewesen in den letzten Jahren und das ist dann eben die Ampel jetzt gewesen. Die haben unser Leben hier in Deutschland verschlechtert. Wir haben Energieprobleme, wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben Inflation. Alles ist schlechter als vorher. Verantwortlich sind die. Die einzigen, die dagegen protestieren, sorry, ist die einzigen, die Opposition sind, sind die AfD. Und die wollen sie jetzt verbieten lassen. Sie wollen also die Kritik an sich selber verbieten lassen und hetzen auch noch das Volk sozusagen auf die, die regierungskritisch sind. Und das geht überhaupt nicht. Und das habe ich so geschrieben. Und dann war ich, wie gesagt, der Einzige. Und dann dauerte das sehr lange, bis jemand gesagt hat, ja, das sehe ich auch so. Es waren meistens ältere Leute. Und dann passierte Folgendes. 3 Tage später, nämlich als das plötzlich war, dass plötzlich, es hieß ja, Unwort des Jahres ist Remigration, und wo alle gesagt haben, wie kann das denn sein? Das Unwort, das wird doch immer ganz lange ausgesucht und da gibt es auch viele zur Auswahl und so, ne? Und plötzlich, schwupp, ist es da. Schwupp, gab es auch plötzlich ein Theaterstück gegen rechts in Berlin. Ein Theaterstück, weiß jeder, wie lange sowas einstudiert werden muss. Also diese Versammlung da, um die es da ging, die war im November, die ging übrigens auch um ganz andere Themen, aber egal. Und da gibt es Leute, die da waren und die haben das inzwischen ja alles erzählt. Und in dem 28-seitigen Bericht von Korrektiv steht kein einziges Mal irgendetwas drin, was damit zu tun hat, gegen was da demonstriert wurde. Weil nämlich auch keine Journalisten haben diese 28 Seiten, die jeder auf Google sich angucken kann, gelesen. Und das alles in Kombination finde ich ganz schlimm. Und jetzt kommt die gute Nachricht, der Sonnenschein. Auf LinkedIn, 3 Tage später, als das so ein bisschen, als man gemerkt hat, oh, das hat andere Perspektiven auch noch. Da waren ganz viele Menschen, die ich menschlich sehr schätze und die ich sehr lange kenne und die meine Generation sind, zugegebenermaßen, haben das genauso gesehen, wie ich das geschrieben habe. Die haben auch gesagt, toll, dass die Leute draußen waren, toll, dass sie demonstrieren waren. Schade, dass sie rechts gesagt haben, anstatt rechtsextrem vielfach. Und ganz schade, dass es Auswüchse gehabt hat, wie bei der SED oder wie früher bei den hier Fähnlein-Wieselschweif, hätte ich fast gesagt. Nämlich, dass sie zum Beispiel in Hamburg haben sie das gemacht, da haben sie Kinder auf so einen Planwagen gestellt, 2- bis 6-jährige Kinder, und die haben dann alle skandiert, Hamburg hasst die AfD, Hamburg hasst die AfD. Und das hat ein Typ So ein dünner Spacken mit langen, fusseligen Haaren hat das gefilmt auf Handy und ich habe es hinterher auch im Netz gesehen. Und das zeigt, wessen Geistes Kind die sind. Die sind stolz darauf, dass ihre Kinder Sachen singen, von denen sie keine Ahnung haben. Und sorry, das ist Sozialismus DDR.
Ja, und das, also man kann es jetzt, ich neige ja zur Übertreibung, aber das ist nichts anderes, wie wenn die Hamas ihre Kinder mit Maschinengewehren und mit Kindermaschinengewehren in Krieg schicken. Also das ist jegliches Maß und jegliches Ziel ist hier verloren. Und es ist auch gratismutig. Das ist gratis, ist genau wie Black Lives Matter und diese so eine Demonstrationskultur momentan. Also ja, was soll man dazu sagen? Aber zeitgleich ist ja Scholz heute, also da kannst du ja auch sehen, wie viel Angst sie haben. Scholz ist ja heute, hat eine Regierungserklärung oder was abgegeben, ja, sie hätten Fehler gemacht und was weiß ich. Die haben einen ganz großen Fehler, machen die immer noch. Die hocken da auf ihren Stühlen und verschwinden nicht. Das ist das Problem.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und sie probieren tatsächlich, und das ist wiederum Grünenpolitik, das kreide ich der SPD weniger an als der Grünen, weil das ist genau das, was die machen. Wir sind fürs Gute, wir haben ja recht. Und jetzt ist es so, dass wir alles andere verbieten lassen. Wir lassen die falschen Heizungen verbieten, wir lassen die falschen Autos verbieten, wir lassen die falsche Energie verbieten. Alles das, was uns nicht gefällt, lassen wir einfach verbieten. Die Grünen sind die Nummer eins Verbieterpartei überhaupt. Die sind eine absolut radikale, und zwar linkssozialistisch, olivgrüne, radikale Partei, die alles verbieten, was ihnen nicht passt. Argumente haben sie nicht, informiert sind sie nicht, gelernt haben sie auch nichts. Die Sachen lesen, wie zum Beispiel Windrad-Ausarbeitung des eigenen Ministeriums, hat Herr Habeck niemals gelesen, wird auch keine Rücksicht drauf genommen, weil die Entscheidung ist gefällt, dass das uneffizient ist. Entscheidung ist gefällt, das war's. Atomkraftwerke müssen aus ideologischen Gründen abgestellt werden. Entscheidung ist gefällt. Und Kommentare dagegen werden verboten. Und wenn jemand dagegen protestiert, das wird auch verboten. Und nach Möglichkeit werden wir die Leute auch jagen und ausgrenzen und alles das machen, was früher deren Politik war, Nummer eins Teil der Politik, was sie nicht wollten.
Aber die Frage ist ja, also bringen wir es mal auf den Punkt. Was fehlt, ist auf jeden Fall Diskussion. Es gibt keine Diskussionskultur mehr. Und wenn dann auch bestimmte Themen werden von vornherein ausgegrenzt, man darf gar nicht drüber reden. Deshalb wird es ja jetzt auch interessant mit der Werteunion der neuen Partei von Maaßen oder der Sahra-Wagenknecht-Partei. Mit denen müssen Sie ja reden. Oder Sie versuchen ja schon, die wieder zu framen, vor allem die Hans-Georg Maaßen-Partei da nach rechts zu verduseln, dass man mit dem schon wieder eine Brandmauer. Also das, aber die Frage ist ja, was ich mich ja immer frage, ist, wo wollen die hin? Können die uns denn vielleicht sagen, wo sie hinwollen?
Nein. Weißt du, warum sie es nicht können, kann ich dir sagen. Weil wenn du ein Buch vor dir hast und fängst an auf Seite 1 und kannst aber nicht lesen, wirst du nie jemandem erzählen können, wie du mit diesem Buch weiter vorgehst, weil du weißt ja gar nicht, was da drin ist. Du verstehst ja nichts. Du weißt nicht mal, wann du aussteigen kannst. Du weißt gar nichts. Und wenn dann jemand kommt, der ihn aus dem Buch vorliest, und das ist ja auch das Problem zum Beispiel der ganzen, in Anführungsstrichen, Islamisten, ohne das jetzt pauschal zu sehen, und schon gar nicht auf die Religion will ich das überhaupt nicht beziehen, aber deren Hauptthema ist ja vor allen Dingen eins. Die am lautesten schreien, die sich in die Luft jagen, die sagen, man muss jeden Andersgläubigen töten, die haben dieses Buch niemals gelesen. Diese 28 Seiten stinklangweiliger, sich selbst wiederholender Blödsinnsliteratur vom Korrektiv, ja, von der Ausspionierung eines Events. Kein Mensch redet davon, dass da zum Beispiel auch ein Vortrag gehalten wurde von einem Anwalt zum Thema Briefwahlrecht und dass der Vortrag, um den es ging, ein Vortrag eines Autors war, der zugegebenermaßen deutlich rechts ist, den ich auch völlig uninteressant als Autor finde, aber er hat halt den Vortrag da gehalten in einem privaten Rahmen und da ging es darum, dass er Städte, dass er denkt, man kann von dem ganzen Geld, was da rausgeschmissen wird aus dem Fenster, auch eine Stadt in Afrika bauen, wo dann die Migranten selber hingehen, freiwillig und so, also ganz viel wirres Zeug. Und da sind ganz viele Rechtsgesinnte und sowas alles, aber auch jetzt keine nachgewiesenen Nationalsozialisten, weil nämlich die sind ja bei der FDP und bei der AfD und bei der CDU die meisten und da waren es Unternehmer und so. Also das ist so verworren und so aggressiv und hirnlos, aber keine Sau liest es und informiert sich. Keiner. Korrektiv wird überall in der gesamten Presse und auf den Demonstrationen wird Korrektiv als Held inszeniert. Aber keiner hat ihre Heldentaten gelesen. Wenn ich jetzt sage, ich bin der größte Held von Deutschland und dann sage ich ganz leise, weil ich eine Kerze ausgepustet habe und die ganze Welt feiert mich und ich renne und alle sagen, der Boris ist der Größte, der Boris ist der Größte. Und dann kommen die kleinen Kinder und sagen, Boris vor Präsident, Boris vor Präsident. Und keiner guckt mehr nach, dass ich eigentlich nur eine Kerze ausgepustet habe. Das ist doch irre.
Ja, das ist ja alles total bekloppt. Vor allen Dingen, weil ja die Moral immer ist ja dieser Spruch, Moral ist nur Mangel an Gelegenheit. Solange diese Sache mit Assange zum Beispiel nicht geklärt ist,
Ja. Oder ganz ehrlich, also du siehst ja an der Hamas-Geschichte, ne, dass, ich sag mal so, dass das Thema gesundes Rechtsempfinden, gesunder Menschenverstand und so ganz oft nicht mehr einhergeht mit den Überzeugungen, die sie gerne hätten oder mal hatten. Ich habe zum Beispiel, ich mache ja diesen Podcast oder beziehungsweise diese Sendung mit Jo Gröbel, so ein Medientalk. Und da reden wir über solche Themen. Oder Jo hat auch oft eine ganz andere Ansicht als ich. Und da haben wir heute auch, also haben gesprochen über den Krieg in der Ukraine. Und er ist schon der Meinung, dass es richtig ist und dass wir da Waffen liefern und so, dass wir die Ukraine unterstützen. Und ich habe ihm dann erzählt, wie also tatsächlich nur meine persönliche Meinung ist, jeder Tote ist ein Toter zu viel, weil jeder Tote hat mindestens 10 Verwandte, Freunde, Bekannte, die unglaublich traurig sind und die einen Menschen vermissen. Und ich habe meine eigene Geschichte erzählt mit den beiden Tänzern und dem Tänzer und den Choreografen, die ich kenne von AIDA noch, wo die Mutter mir dann vor Weihnachten mitgeteilt hat, dass die beide im Krieg gefallen sind und so. Der eine wollte nie an die Front, aber der Jüngere von den beiden hat gesagt, wir müssen für die Ukraine kämpfen, dann sind sie hin und sind beide gestorben. Wie sinnlos ist das und wie furchtbar? Und ich halte es mit Helmut Schmidt zu sagen, 1000 Worte sind mehr wert als ein Schuss. Und diese jungen Leute, die da sterben, die Infrastruktur, die da geschädigt wird, die ganzen Kriegsverletzten, die nie wieder richtig arbeiten werden, die ganzen Menschen, die im Kopf nicht mehr ganz dicht sind, weil sie aus dem Krieg kommen, haben wir nach dem Vietnamkrieg auch gehabt, die sind alle nicht mehr arbeitsfähig, leistungsfähig. Da werden Generationen ausgelöscht, jeden Tag. Und unsere Politiker fordern mehr Waffen, um das länger noch durchzuhalten. Ganz ehrlich, ich habe dann Jo Gröbe gefragt, sag mal, wenn du ein Buch schreiben müsstest über das, also Fantasie, ne, über die Ende des Krieges, was würdest du machen? Da hat er das sehr klug analysiert und dann hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, ich würde ein Buch schreiben über die letzte Chance der Kirche. Weil stell mal vor, weil die sind ja, die Russen und die Ukrainer auch in der gleichen Kirche. Stell mal vor, die Kirche würde jetzt sagen, es gibt ja so eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg auch, wo dann Weihnachten ist, wo sie alle aufhören zu schießen und gemeinsam Weihnachten feiern und danach sich wieder bekriegen. Ich glaube, wenn das passieren würde, wenn da eine Kirche noch in einem dieser zerschossenen Orte heil wäre und die russischen Soldaten und die ukrainischen Soldaten würden sich da auf einen Sonntag treffen und würden gemeinsam dort beten. Die würden sich weinend in den Armen legen und es wäre vielleicht die Chance der Kirche, für Frieden zu sorgen auf der Welt, sogar zusammen mit den anderen Religionen. Also man könnte ein panreligiöses, eine panreligiöse Geschichte schreiben, dass die Religion wieder für den Menschen da ist, dass sie sich wieder um den Menschen kümmert, dass die Türen nicht geschlossen sind wie bei Corona, sondern auf sind und dass die Religion die Verantwortung übernimmt und probiert, die Menschen über das Herz wieder zur Vernunft zu bringen. Das wäre für mich ein toller Ausgang der Sache. Sind wir weit von entfernt, aber es war ein spannendes Gespräch.
Ja, das stimmt. Also ich bin da auch bei dir. Wir haben jetzt wieder Millionen, das ist so irre. Wir haben Millionen oder Milliarden schon wieder zugesichert für den Wiederaufbau der Infrastruktur in der Ukraine. In einem Krieg, dessen Ende, ich habe neulich irgendwo völlig geschockt gehört, der kann noch Jahrzehnte dauern. Jahrzehnte kann dieser Krieg noch. Und wir überlegen, wie wir Geld dahin schicken, um da irgendwas wieder aufzubauen. Für mich die Horrornachricht des Tages ist ja, ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, ein russisches Flugzeug ist abgeschossen worden, hast du es gehört?
Nee.
Die wollten einen Gefangenenaustausch machen. Und das macht mir ja dann immer, also ich bin auch Horror, dass ich immer meine Sätze mittendrin abbreche. Lieber Zuschauer und Zuhörer, ich breche die Sätze immer zwischendurch ab. Das tut mir sehr leid, das macht Zuhören immer so anstrengend. Aber dafür ist ja Boris immer im Fluss, der kriegt es hin. Ich versuche es jetzt nochmal. Also, ein Flugzeug ist von Russland gestartet Richtung Ukraine. Die wollten ukrainische Kriegsgefangene austauschen. Zwei Flugzeuge waren das. Und die Ukraine hat es abgeschossen. Die haben ihre eigenen Leute, die in der Hoffnung waren, jetzt ausgetauscht zu werden, aus der Kriegsgefangenschaft freizukommen, haben sie vom Himmel geholt. Die haben diesen Flieger abgeschossen. Der zweite Flieger konnte gerade noch ausweichen. Und dann hat die Ukraine gesagt, ja, wir haben einen Flieger abgeschossen mit feindlichem Kriegsmaterial. So, und dann stellte sich heraus, nein, da waren Flüchtlinge drin, die ausgetauscht werden sollte, Kriegsgefangene drin, die ausgetauscht werden sollte sollten. Und das heißt, sie haben ihre eigenen Leute vom Himmel geholt. Und jetzt ist diese Nachricht gelöscht, die sie heute Morgen da gepostet haben. Jetzt findet da gar nichts. Die Russen nehmen das natürlich und sagen, ja, das ist typisch, die haben ihre eigenen Leute da vom Himmel geholt. Und ich frage mich, Solche Irrtümer gibt es ja in jedem Krieg. Alleine das, finde ich, ist schon, ja, man muss reden, 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 reden.
Und es gibt ja, ich sage jetzt mal, wenn es nicht die Kirche ist, ne, aber die Chinesen sind nicht unmittelbar im Krieg. Die haben aber alle Interessen. Man darf nicht vergessen, die Chinesen haben Interessen, dass zum Beispiel Deutschland schwach ist. Die Amerikaner haben totale Interessen, dass Deutschland schwach ist. Die Russen haben Interesse, dass Deutschland schwach ist. Alle haben Interesse, dass Deutschland schwach ist. Was ist passiert durch den Krieg? Deutschland ist schwach. Der ganze Rest ist nicht passiert. Es ist also das Ergebnis des Krieges bis jetzt ist die Kriegsindustrie. Danke, Frau Strack-Zimmermann, bei der Gelegenheit, dass Sie sich dafür so einsetzen. Die haben richtig Gewinne gemacht. Da sind ordentlich Waffen kaputt gegangen, mussten neu gebaut werden und so weiter und so fort. Die Kosten für Munition, alles sind schön in die Höhe gegangen, auch für private Jäger und Schützen und sowas alles. Und Deutschland ist praktisch ruiniert oder auf dem Weg in den Ruin. Russland geht es so gut wie nie wirtschaftlich. Die sind ganz oben. China ist richtig auf dem, die profitieren extrem von der ganzen Geschichte. Auch andere Länder übrigens wie Indien und so, durch deren Hände jetzt irgendwelches Gas geht und Öl geht, profitieren wie blöd. Und die einzigen, die die Rechnung zahlen, sind die Deutschen. Und alle anderen drumherum lachen und sagen, ihr seid die Vollpfosten. Und ich habe Freunde jetzt mal so in ganz Europa, keiner von denen, keiner. Alle lachen uns aus. Keiner ist irgendwie ein Hauch einer Meinung, dass da irgendeine gute Idee dahinter sein kann. Und das bei einer Bundesregierung, die ja denkt, sie machen Vorbildpolitik. Und dann beziehen sie sich wahrscheinlich auf die Kolumbianer, die sagen, die Deutschen sind wirklich vorbildlich, weil sie haben uns 6,4 Millionen geschenkt dafür, dass wir ökologische Kühlschränke anschaffen. Ich weiß, die Zahl 6,4 stimmt nicht, die habe ich mir ausgedacht, aber tatsächlich gibt es einen Millionenbetrag, der ausgegeben worden ist von dem Habeck-Ministerium dafür, dass in Kolumbien ökologische Kühlschränke eingeführt werden. Genauso wie die Fahrradwege in Peru. Es gibt ja diese 24-seitige Liste vom Bundestag nach einer kleinen Anfrage von der CDU. Wo alles diese ganzen Sachen drinstehen, die da bezahlt werden. Und wenn du das liest, dann weißt du, die sind geisteskrank und dann weißt du, dass man diese Partei eigentlich verbieten müsste. Ist natürlich, diese Org-Geschichte ist ein Witz und ist natürlich völlig asozial,
Aber
weil
es ist
auch
schon
Russland.
spannend, wie viele Zahlen da zusammengekommen
Ja,
sind.
ja, 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 ja.
Das ist schon
Sie sind.
Wahnsinn. Es waren alleine heute 23.000 Unterschreiber.
Ja. Und es
Einen Tag.
sind über 200.000 inzwischen, glaube ich.
Ja.
Und das ganz auf die Schnelle. Aber ich meine, das ist ja auch keine Kunst, muss man sagen, weil ganz ehrlich, die schlechteste Bundesregierung, die wir je hatten, mit den schlechtesten Ministern, mit den ungebildetsten Menschen, mit den wahnwitzigsten Ideologen, die wir zumindest seit den 30er Jahren jemals hatten. Ja, DDR auf der anderen Seite. Das ist kein Wunder, dass da viele Leute sagen, das müsste man verbieten. Und ganz ehrlich, eine Partei, die die Energie abstellt, eine Partei, die Heizungen vorschreibt, wir dürfen unsere Geschlechter frei bestimmen, aber die Heizung nicht mehr. Jemand, der sowas macht, ist irre. Also, ich
Ja,
glaube,
also da bin ich
so.
auch der Meinung, das ist Ampelgehampel. Also die sind schon irre. Aber
Ja.
jetzt ist ja heute auch eine Nachricht des Tages, ist ja gewesen, Trump. Trump hat ja jetzt tatsächlich Aussichten, im November finden ja wohl die Präsidentschaftswahlen statt. Der hat ja tatsächlich wohl Aussichten, da als Gegner von Biden zu werden. Also diese beiden alten Männer. Und der hat ja gesagt, er wird diesen Krieg sofort beenden. Also diesen Krieg zwischen der Ukraine und Amerika. Was meinst du dazu? Glaubst du, was macht der dann?
Ich glaube, der wird es hinkriegen. Ganz ehrlich, ich bin gar kein Trump-Fan und das Tolle ist das, ich zitiere einen Freund von mir aus Los Angeles. Weißt du, Boris, vielleicht redest du lieber nicht mehr über Politik und kritisierst lieber nicht mehr unsere Politik, sondern guckst erstmal, was in Deutschland los ist. Da hat er leider recht.
Ja.
Und ansonsten ist es so, dass die Amerikaner wählen in einer demokratischen Wahl. Ich glaube schon, dass die letzte Wahl nicht ganz demokratisch war, dass da einiges schiefgegangen ist. Und das rechtfertigt noch lange nicht, dass man hier irgendwelche öffentlichen Gebäude stürmt und so, gar keine Frage. Aber anyway, ist das nicht mit rechten Dingen zugegangen, da wurde manipuliert. Der amtierende Präsident hat haufenweise Dreck am Stecken, wie übrigens auch fast alle Präsidenten davor, denke ich. Also ich glaube, er ist da nicht alleine, der Herr Biden. Er ist aber außerdem debil, also alterssenil irgendwie, da geht ja einiges schon schief. Er ist halt ein williges Werkzeug von anderen, die bestimmen wollen, keine Ahnung. Ich glaube, dass Trump unabhängiger ist. Ich glaube, dass Trump natürlich auch jetzt mal auf den ersten Blick für den Weltfrieden, ich sag mal so, Trump 2, weil Trump 1 haben wir hinter uns und dem kann man wenig vorwerfen, weil es gab keine Kriege, er hat die Wirtschaft vorangebracht und sowas. Trump 2 könnte da schon deutlich exzessiver werden, aber wenn es jemand gibt, also aus politischer Sicht, ne, der die Kraft hat, oder der die Dreistigkeit hat oder der die Unbekümmertheit hat.
Ja, ich glaube, das ist es. Dreistigkeit und Unbekümmertheit.
Ne? Ey, der fliegt da, der wird sich in seinen Flieger setzen, der wird da wahrscheinlich hinfliegen, dann wird er mit Herrn Putin Hände schütteln irgendwie und wird sagen, pass auf, mein Freund, und wie klären wir die Scheiße? Und dann sage ich dir was, ich möchte gerne davon das und das haben und du kriegst das und das. Und dann gehen wir raus und sagen, pass auf, wir können hier Frieden machen, wir können morgen aufhören mit der Schießerei, die Grenzen bleiben, wie sie sind, die Krim gehört zu Russland, by the way, frag doch einfach die, die auf der Krim wohnen. Ich hatte ja ganz, ganz viele Menschen aus Russland und der Ukraine und so bei AIDA immer an Bord. Und da war das immer so, dass die, die im Osten der Ukraine gewohnt haben, sich als Russen gefühlt haben. Und also es war zumindest in der Vielzahl so, mit denen ich gesprochen hatte, so muss man sagen. Und die Krim sowieso. Und dann macht doch eine Volksabstimmung. Das ist das ist manipulierbar oder zur Not. Aber es wird auch wahrscheinlich, wenn man es nicht manipuliert, wird es auch so ausgehen, dass die sagen, sie wollen zu Russland gehören. Und dann ist das Thema durch, dann werden die es beenden. Und dann müsste ja sozusagen, wäre dann Trump mit Putin auf einer Seite. Das wäre gut für beide wegen China, weil nämlich dann China nicht so viel Einfluss auf Russland nehmen kann und der Trump mit China wieder rumdealen kann und sie ein bisschen abgesonderter sind. Und dann werden die sich hinstellen und dann wird Europa ganz dumm aus der Wäsche gucken. Und dann wird Trump sagen, guck mal, Frau Baerböckchen, Sie haben auch hier rumgetönt, 1,9 Milliarden für den Aufbau. Viel Spaß. Zahlen bitte jetzt. Und ja, was die NATO betrifft, zahlen bitte jetzt.
Stell dir mal bitte vor, die werden sich da zack, zack einig und dann müssen wir das alles wieder bezahlen.
Oder machen Krieg weiter. Wir machen dann den Krieg weiter gegen Amerika. Wird nicht passieren. Und ich glaube, der ist so, also ich bin ja kein, ich habe ja keine Ahnung, Fantasie, aber ich glaube, dass das bei Trump ist alles möglich.
Annalena Baerbock übrigens musste schon wieder zwischenlanden.
Ja.
Die wollte ja nach Afrika, aber das hat nicht funktioniert. Sie haben vergessen, eine Flugerlaubnis einzuholen für irgendein Land. Es ist alles irre.
Also was, aber Annalena denkt doch, ja, hallo, ich bin's doch. Wo ich komme, da darf ich immer rein. Ich komme ja auch umsonst ins Kino. Ja. So, da ist irgendwie so eine Nummer ist da in der Luft. Das ist auch nicht mehr, also tatsächlich uns nimmt, also ist wirklich so, ne? Also die Deutschen, Jahre, muss man vorstellen, jahrzehntelang war ein Großteil der Welt echt auch eifersüchtig und hat erstaunt auf Deutschland geguckt, was die da nach dem Krieg wieder sich aufgebaut haben, was da passiert ist, Wirtschaftswunder. Dann ganz vorne in der Medizinindustrie, in der Maschinenbau sind wir ganz vorne gewesen, im Automarkt ganz, ganz vorne gewesen und so weiter. Und Atomtechnik, wir ganz, ganz vorne. Sag mir bitte, also deswegen, die ganze Welt guckt hier hin und sagt, wo sind die Deutschen nochmal vorne? Die sind im Abschalten von Energie. Das ist jetzt keine Disziplin, die interessant ist. Es ist wie bei den Olympischen Spielen. Ne? Keiner in der Sportart, wir tragen einen Stuhl im Kreis, das gibt es nicht. Aber da könnten die Deutschen gut drin sein, aber es gibt die Sportart halt nicht. Und das ist genauso jetzt in der Wirtschaft, in allem. Wir sind nichts. Wir sind einfach die Lachnummer der Nation. Und wer uns dazu gemacht hat, das ist erst Frau Merkel. Die hat den Grundstein gelegt und die Pflanzen hat die Ampel hochgezüchtet.
Genau, also das finde ich auch immer total wichtig zu sagen. Denn das ist ja immer das Argument, die Politik vorher. Also ich, das habe ich schon mal in so einem Podcast gesagt, ich bin der Meinung, die CDU hätte nach dem Verlust der Wahl, hätte die CDU sagen müssen, so, wir haben das erkannt, die Politik der letzten Jahre war falsch, wir haben das mit der Faust in der Tasche mitgemacht, das war ein Fehler. Wir werden jetzt also offizielle, richtige, klare Opposition und werden auch die Fehler, die wir gemacht haben, die werden wir nicht fortführen lassen, sondern wir werden sie versuchen auszumerzen und wir werden umdrehen. Wir hätten tatsächlich in einigen Bereichen total umdrehen müssen. Was mich ja skeptisch gemacht hat, würde mich mal deine Meinung interessieren, obwohl wir ja schon fast eine Stunde wieder rum haben. Ich habe heute gehört, dass die Briten dem jetzt diesem Gesetz zugestimmt haben. Ich meine, das geht aber doch irgendwie auch nicht. Das ist ja eigentlich nichts anderes, was auf dieser Konferenz ja auch beschlossen werden sollte. Da werden jetzt alle Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind, die werden rausgeflogen, aber die werden alle nach Afrika geflogen, egal wo die herkommen. Das stelle ich mir aber auch furchtbar vor.
Ja, das ist das eine. Das andere ist, es ist doch sowieso Bullshit. Unsere Ausweisung funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Jeder Dritte verpieselt sich entweder, bevor er ausgewiesen wird, oder randaliert so lange rum im Flieger. Und es gibt ja Hefte. Es gibt, also ich habe das vom Flughafen, von der Polizei am Flughafen. Es gibt Hefte, in denen steht drin, wie du dich benehmen musst, damit du nicht ausgewiesen wirst in Deutschland. Zugegebenermaßen, diese Hefte gibt es jetzt zum Beispiel in Amerika nicht. weil es nichts nützt. Die gibt es auch in der Türkei nicht, weil es auch nichts nützt, weil das alles klügere Länder sind, was das betrifft. Wir sind einfach saudumm und wir sind schwach, richtig schwach. Wir sind schwach, wir trauen uns nichts. Und wir haben als Innenministerin eine Person, die eigentlich Antifa-Fantasien hinterherhängt und die auch nicht in der Lage ist, vernünftig auszuweisen. Auch wenn sie übrigens, das muss man sagen, genau wie Frau Faeser, Herr Scholz und Herr
Habeck?
Nee, nicht Habeck, sondern Lindner. Die
Ah, ja.
Drei und Merkel, vier. Diese vier haben im letzten Herbst Reden geschwungen zum Thema illegal eingewanderte Ausweisen. Ne? Das ist viel schlimmer als das, was angeblich die AfD und die Ultrarechten gesagt haben. Viel schlimmer. Und es gibt diese, also kannst du bei YouTube sehen, was die erzählt haben, was wir hier machen und das zurück und Illegale direkt zurück und die sind viel radikaler gewesen, nur sie können es nicht und sie werden es nicht hinkriegen. Sie werden es nicht hinkriegen. Sie haben es jetzt geschafft, sich selber schon vorher zu entschuldigen, dass sie es nicht hinkriegen, indem sie sozusagen das Thema Ausweisung der AfD und das Ausweisen darf man gar nicht mehr drüber reden, Remigration darf man nicht mehr sagen, Unwort des Jahres. Man darf keine Illegalen in ihre Schranken weisen. Diese Botschaft geht um die Welt. Sorry, dumm. Dumm, echt dumm. Und ich bin der Erste, ich habe in den 80er Jahren schon gesagt, die Welt ist bunt und jeder soll eine Chance bekommen, alles klar. Aber natürlich im legalen, vernünftigen Rahmen. Und wenn jemand hierher kommt und wenn jemand aus Afrika illegal hier einreist, ja, und schmeißt seinen Ausweis vorher weg, aber kommt hierher, lernt schnell Deutsch, integriert sich und arbeitet, okay, kriegen wir auch hin. Kriegen wir hin, kein Problem. Aber wenn jemand hierher kommt, nichts tut, um sich zu integrieren. Im Gegenteil, also irgendwelche Religionen hochleben lässt und sich da verrennt mit seinesgleichen und nicht mal Deutsch lernt und nicht arbeiten will und einfach nur abkassiert, der hat meiner Ansicht nach in diesem Sozialstaat nichts verloren. Es ist eine ganz, also ich finde mich nicht rechtsradikal, ich finde mich nur gerecht gegenüber allen denen, die hier arbeiten.
Ja, stimmt auch. Könnte ein gutes Richtig. Schlusswort sein.
Könnte ein Schlusswort sein.
War heute nicht auch, war nicht so positiv heute, ne?
Hatten wir schon über Tarot gesprochen?
Ja, du hast mir gesagt, dass du Tarot machst. Und?
Genau, wir müssen da, ich glaube, wir müssen das mal gemeinsam, müssen wir daran arbeiten mal, dass wir da vielleicht auch immer am Ende noch irgendwie eine Weissagung für die nächste Woche machen, damit wir die Leute gut draufbringen. Ich würde mal sagen, wir müssten jetzt noch mal 2 Minuten über den Dschungel sprechen kurz. Guckst du Dschungel?
Ach, ja, toll, ja, das habe ich ganz vergessen. Das stimmt, ich gucke da, ich habe es nicht geguckt.
Okay.
Sag es, erzähl.
Also wir, es war am Freitagabend war es soweit, die Sendung ging los und es war eigentlich so, Erwartungshaltung war, na, gucken wir, was die machen, wir kennen die ganzen Leute ja nicht, außer ein paar, oder es wird schon langweilig werden, aber herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von RTL, das Fernsehhandwerk, was die Kollegen da beim Dschungel abliefern, ist erste Klasse, sensationell. Yes. Die Charaktere, das Casting, das, wie sich der Cast entwickelt, welche Überraschung man da hat, allererste Sahne. Die Sendung war 3 Stunden lang, keine Sekunde langweilig, top geschnitten, super moderiert. Alles das, was bei Big Brother zum Beispiel das letzte Mal nicht gut war, haben die da richtig gut gemacht. Auch der Köppen, ich mag den Köppen überhaupt nicht, aber super. Zusammen mit Sonja Kraus, hat Spaß gemacht anzuhören, alles prima. Cora Schumacher kommt mit Heinz Hönig, weil sie nicht über den riskanten Weg ins Camp, sondern über einen leichteren Weg ins Camp durften, wegen Alter und Gebrechlichkeit und ich weiß nicht was. Und dann kommt sie da rein und steht in diesem Camp noch ganz alleine mit Heinz Hönig, Arm in Arm sozusagen, weil sie ihn auch immer gestützt hat zwischendurch, weil er ja auch schon was älter ist. Und dann sagt sie, ach, guck mal, hier ist es, das ist ja toll, hier sind wir. Und du hast ihr im Gesicht angesehen, dass das ganze blöde, langweilige Promi-Leben, was sie hat und der ganze Stress, den sie hat mit Insta hier und Insta da und For You-Fans und bla, das ganze Zeug, ist abgefallen. Sie hat gesagt, Mensch, zwei schöne Wochen bin ich hier in diesem Dschungel, bin weg von dem ganzen Scheiß, muss mich nicht nackig machen für Kohle. Es ist nicht geil. Hat man richtig irgendwie angemerkt. Ja, und dann 2 Tage später war sie schon weg. Sie hat auch noch, ja, hat sie noch da erzählt, dass sie ein bisschen verliebt ist gerade in den Olli und hat so ein bisschen die Olli Pocher Geschichte erzählt. Und 2 Tage später ist sie ausgezogen, weil sie angeblich gesundheitlich nicht gut ging. Ich glaube das alles nicht. Ich weiß nicht, was die Hintergrundsachen sind. Ich kenne mich da, habe auch keinen, den ich jetzt direkt anrufen würde. Ich hätte eine Nummer, aber den rufe ich jetzt nicht an, weil der ist in Australien und das wäre auch peinlich irgendwie. Aber ich werde schon erfahren, warum es so ist. Aber Fakt ist, sie ist ausgezogen und parallel dazu, während sie erzählt hat, dass sie ein bisschen verliebt, so wie ein kleines Mädchen war das, ich bin ein bisschen verliebt in den Olli Pocher und hi, und wir haben schon mal, ja und so. Und dann passierte aber Folgendes, der Olli Pocher stand auf der Bühne am selben Abend und das finde ich unter aller Kanone. Es ist richtig böse und schlimm und sagt, ja, ich kenne die, Ich habe die in meiner Bücherei kennengelernt. Sie hat sich gerade ein Malbuch ausgeliehen. Das war der erste Witz. Und der zweite Witz war, außerdem hat sie es falsch verstanden. Ich bin nicht mit ihr zusammen, sondern mit ihrem Mann, mit dem Ralf Schumacher. Darauf spielt er darauf an, dass Leute erzählen, der sei angeblich homosexuell und er wäre eigentlich nur mit ihr zusammen gewesen aus irgendwelchen Blabla-Gründen, keine Ahnung. So oder so. Sehr, sehr, sehr peinlich, sehr, sehr, sehr unangenehm. Sie tut mir sehr leid. Und das war so bis jetzt das Highlight. Und Leila, die kennst du nicht, aber wenn du es mal gucken solltest, wirst du sie kennenlernen. Leila ist ein naives Mädchen, die es auch im Leben nicht leicht hat und die furchtbare Angst hat vor Spinnen und vor solchen Tieren. Dann ist sie im Dschungel ja genau richtig.
Ja.
Erste Prüfung nach einer Sekunde abgebrochen. Dann hatte sie eine zweite Prüfung, die hatte zu tun mit Höhe. Also da war sie in ganz großer Höhe und musste so verschiedene Sterne einsammeln. Es gab 11 Sterne zu kriegen. Sie hat 10 Sterne abgeräumt, in schwindelerregender Höhe, wahnsinnig super performt. Dann haben die Zuschauer sie bei der dritten, am dritten Tag schon wieder in die Prüfung gewählt und dann hat sie wieder nach einer Sekunde abgebrochen. Also das ist wirklich ein Drama. Dabei ist das eigentlich ein interessantes, nettes Mädchen. Und es ist ein Typ dabei, der heißt Fabio. Und auf die Frage von einem Kollegen, hier der Frank Battermann, mit dem wir so einen Podcast machen dazu, auf die Frage von ihm, mit wem würdest du gerne abends am Lagerfeuer mal sitzen, habe ich auch gesagt, Fabio, weil der Typ ist echt spannend. Ich kannte den bis jetzt nicht, der war mir unbekannt, aber es ist wirklich ein unglaublich spannendes, auch optisch hochinteressanter Mensch. Und den kann ich dir sehr ans Herz legen, das doch mal anzugucken.
Ist der Fabio, ist das der Schwule, der dieses Bling-Bling-Ding gemacht hat?
Nee, du meinst 24 Tim?
Ja, ich glaube der. Was, wie ist der denn?
Ja, der ist homosexuell, ja.
Ah, also ein
Aber
Berufsschwuler.
nein, aber er ist auch tatsächlich lustig und er ist auch lieb irgendwie. Also
Nein.
ich kann nichts gegen. Der Cast ist toll. Also ich hätte es nie erwartet, dass ich das mal sage, aber das ist einfach toll gewählt und es macht mir Spaß, das zuzugucken. Und der ist auch ein feiner Kerl und der hat auch seine emotionalen Momente und so. Und es fängt ja jetzt an, erst zu kochen, wenn sie langsam Hunger kriegen und so, dann geht es ja gegeneinander auch. Aber jetzt im Moment ist es wirklich eine, also das ist auch einfach toll. Handwerklich ist dieses Format dieses Mal richtig gut gemacht. Hat mir richtig Spaß
Schön.
gemacht.
Ich
Ja.
bin gespannt. Ich gucke da mal rein.
Das lohnt sich.
Ja, sehr schön. Buchtipp, ich habe wieder keinen.
Du hast keins?
Nein, ich habe kein Buch.
Das ist ganz traurig. Soll ich dir ein Buch beschaffen?
Ja, mach mal.
Pass auf, kein Problem. Warte.
La la
So.
la, la 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 la.
Deine Buchempfehlung für heute ist
Jetzt aber.
ein Buch von Jürgen Huhnke. Jürgen Huhnke, kennst du, ehemaliger HSV-Manager, Unternehmer, alles so. Dieses Buch heißt Du wirst 60 und was dann? Jetzt mehr Harmonie für Körper, Geist und Seele, der Ratgeber für eine neue Lebensplanung, überraschende, kluge, hilfreiche Anregungen. Das ist das Buch von Jürgen Huhnke. So sah Jürgen Huhnke früher aus und so sieht er heute aus.
Ah, das ist aber sehr schön. Das passt genau, weil ich werde ja in diesem Jahr, werde ich dieses Jahr 60? Nee, 59. Nächstes Jahr werde ich 60, da will ich eine kurze Party machen.
Deswegen
Ich
ist das
bereite
das
mich
Buch,
schon
das
drauf,
du.
verpasst.
Ja, das empfiehlst du. Ich
Das.
empfehle von Jürgen Bunke, du wirst 70, freu dich drauf.
Ah! Das ist aber schön. Hat er zum 60. Buch gemacht und zum 70.?
Ja, hat er gemacht. Und weißt du, was das Tollste ist? Er hat auch ein Buch zum 80. gemacht. Das heißt aber anders. Das heißt die Jahrhundertidee. Die Jahrhundertidee, Zeit, und es geht um das Thema Rente und sowas alles. Aber ich kenne den Hunke schon ganz, ganz lange. Und habe aber mit dem immer, ich bin an dem entlang geglitten sozusagen. Ich habe mal mit ihm irgendwie zu tun gehabt mit so einer Fernsehsache, da sind wir aber nicht zusammengekommen. Dann habe ich ihn wieder 10, 15 Jahre nicht gesehen und so. Und jetzt habe ich ihn neulich, haben wir zusammen so ein Projekt gehabt und so ein Thema, was wir uns zusammen kümmern mussten. Und den besuche ich am Samstag in Timmendorf. Der sitzt nämlich in Timmendorf, hat da auch so ein großes Café und eine Bücherhalle und sowas alles. Und das ist wirklich ein abgefahrener Typ. Der ist 80, der ist noch topfit, der hat Riesenideen zwischendurch und ist wirklich ein wirklich spannender Mensch. Wirklich
Ja, toll,
spannend. Hat ja auch
toll.
die Kammerspiele in Hamburg, ne? Da ist er auch für
Das sind
verantwortlich.
deine.
Ja, sind seine. Und hat einen asiatischen, so ein museumsähnliches, großes Büro am Mittelweg in Hamburg mit ganz viel asiatischen, besonders chinesischen Statuen und sowas alles. Wirklich spannend. Er hat ganz, ganz viel für die deutsch-chinesischen Kulturaustausch getan, ist auch mit einer Chinesin zusammen und ist einfach ein spannender Typ. Und ich freue mich sehr auf Samstag. Deswegen
Ja.
hatten wir beide einen Buchtipp dabei. Das ist toll.
Ja, sehr schön. Spannend. Ja, gut, dann
So ist es.
würde ich sagen, lass uns hoffen, dass die nächste Woche ein bisschen entspannter ist. Ich fand es alles sehr anstrengend, diese Demonstrationen und dieses alles anstrengend.
Ich denke auch, wir müssen irgendwie noch probieren, diesen Podcast, weil wir ist ja so, dass wir leider aufgrund der Sache, das ist ja die Politik ändert sich nicht. Das heißt, wir sind ja jede Woche, ist das ja auch für uns so ein Dampfablasser. Und ich fand es neulich sehr schön, dass wir nur über positive Sachen geredet haben. Vielleicht müssen wir das öfter machen auch. Oder wir müssen mal, ich habe eine Idee, ich könnte mal das nächste Mal drei Umschläge mitbringen mit drei Themen drin. Und dann darfst du dir einen Umschlag aussuchen und über das Thema sprechen wir dann.
Ja,
Das
sehr
machen
schön, das machen wir. Das ist eine gute Idee, damit wir nicht so monothematisch sind.
wir.
Das
Und dass
stimmt.
wir nicht. Genau, weil es gibt ja die Menschen, die hören uns immer und die wissen ja schon, über was wir schimpfen. Wir schimpfen immer in anderer Tonality und über ähnliche, aber es ist immer das, es ist ja dadurch, dass die Welt gleich bleibt, können wir ja nicht über andere Sachen schimpfen. Aber vielleicht denke ich mir einfach drei völlig abgefahrene Themen aus und dann suchst du dir eins aus, dann sage ich dir, was du nicht gewonnen hast, welches Thema. Das können wir dann am Rande immer noch abklären. Aber es wäre auch mal eine Idee.
Ja, sehr schön. Und in der übernächsten Sendung habe ich drei Themen.
Das meinte ich, genau. Ja.
So machen wir das.
Das ist der Plan.
Schön.
Bis
Ja,
dann.
dann tschüss, liebe Zuschauer, tschüss, lieber Boris. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.